ARD.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
Name?
Aaron Buchs.
Geburtstag?
14. Mai 1997.
Wo sind Sie geboren?
Wernigerode.
Was ist Ihre Profession?
Schriftsteller.
Und was treibt Sie an?
Einen Text fertig zu schreiben.
Das ist immer so eine kurze, lapidare Frage, aber ich glaube, die ist gar nicht so einfach. Wo fühlen Sie sich zu Hause?
Berlin.
Und welche Musik hat Sie jüngst berührt?
Zuletzt von wegen Lisbeth Maas.
Hm. Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
Dana Vohwinkel, Gewässer im Ziplock.
Was hat Sie da bewegt?
Die Geschichte zwischen der Tochter und dem Vater und der Vergegenwärtigung des jüdischen Lebens in Berlin.
Mhm. Wie beginnt Ihr Tag?
Mit dem Versuch, nicht aufs Handy zu schauen und dem Gedanken an Kaffee.
Den zweiten kann ich total nachvollziehen. Beim ersten, warum nicht aufs Handy schauen?
Ich werde viel zu schnell nervös einfach.
Aaron Buchs bei MDR Kultur trifft. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
Schön. Ich freue mich auch.
Sie sind Journalist, Schriftsteller, Moderator, Poetry Slammer. Das ist eine ganze Menge und Sie sind ordentlich unterwegs. Tag der Deutschen Einheit wurde in diesem Jahr im Saarland gefeiert. Wo waren Sie?
Ich war in Berlin, aber auch in Niedersachsen. Ich war in der niedersächsischen Landesvertretung. Fand ich sehr spannend, weil mir war das gar nicht so klar. Ich wusste, dass Sachsen-Anhalt eine Landesvertretung hat in Berlin auch. Aber dass es verschiedene Gebäude gibt von jedem Bundesland, die so aussehen wie Botschaften, das fand ich total skurril, aber auch irgendwie logisch. Wenn Sachsen-Anhalt eine Landesvertretung hat, dann werden auch alle anderen 15 Bundesländer eine Landesvertretung haben. Und da war wie so ein kleines Fest und das hatte den Anschein von so einem Dorffest, aber mitten in Berlin in den Ministergärten. Es gab so Rheinland-Pfalz hat dann so Wein ausgestellt, es gab eine Blaskapelle, die gespielt hat, dann gab es dann so Kaffeestände, Brezeln, Wurst, aber die niedersächsische Landesvertretung hat auch eine Lesung organisiert vom Göttinger Literaturherbst und dort habe ich den Roman Was du kriegen kannst von Clemens Böckmann moderiert und das war toll. Das war ein echt toller Autor, tolles Buch.
Mhm. Ja. Was war besonders spannend an dem Buch?
Es beleuchtet ein Thema, was ich noch nicht so kannte. Das ging um Sexarbeit in der DDR und da um eine Sexarbeiterin, die gezielt angesetzt wurde von der Stasi. Und das fand ich total spannend, wie Clemens Böckmann das geschafft hat, Vergangenheit und Gegenwart so ineinander zu verweben und total gegenständlich darzustellen, aber auch gleichzeitig diesen Stasi-Sprech mit einzubauen. Das war ein total faszinierendes Buch.
Mhm. Dann behalten wir das auf jeden Fall mal im Hinterkopf. Sie haben zusammen mit Dennis Hidjell eine Diskussionsreise gemacht, die den Namen Das wird man ja wohl noch sagen dürfen getragen hat. Und daher jetzt sozusagen auch meine provokante Frage. Die haben im Saarland, gab es sozusagen die Hauptfeierlichkeiten. Die haben keine Grenze an die ehemalige DDR, geschweige denn, dass sie dabei waren. Haben die Saarländer eine nachweisbare Befähigung, dieses Fest auszurichten?
Auf jeden Fall. Also ich finde, jedes Bundesland sollte das machen. Und ich war vor kurzem auf einer Veranstaltung, wo Josephine Ortlepp als Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages da war. Und die kommt ja aus dem Saarland und die hat davon auch erzählt, dass sie in verschiedenen Aspekte nachvollziehen kann, die von denen viele Ostdeutschen auch sprechen. Also diese Transformationserfahrung, beziehungsweise nicht Transformationserfahrung, aber vielleicht Umstellung, Strukturwandel. Und das fand ich sehr interessant. Es ist natürlich dann bei jedem Bundesland anders und vor allen Dingen auch zwischen Ost und West anders aus meiner Sicht, eines nicht dabei gewesenen, aber ich fand es trotzdem spannend, auch dieses Gespräch miteinander darüber, was sind Unterschiede, wo liegen vielleicht Gemeinsamkeiten, deswegen sollte das Saarland auf jeden Fall auch den Tag der Deutschen Einheit ausrichten können.
Sehr schön, also gutiert und ich bin da eigentlich ein bisschen auf Ihrer Seite, weil ich denke, dass man auch gerne die Deutsche Einheit als eine Einheit zwischen Ost und West sehen sollte und dass man definitiv auch nochmal gucken könnte, was denn eigentlich auf der westlichen Seite passiert ist und wo vielleicht da tatsächlich auch Gemeinsamkeiten passiert sind. Wir wollen jetzt mal direkt in Ihr aktuelles Buch schauen, das heißt Starkstromzeit. Nochmal ganz kurz zum Abriss, es geht um Lampen und es geht um einen Großvater, der eine Lampe designt, hergestellt hat. Können Sie nochmal ganz kurz genau sagen?
Es geht um meinen Großvater, der von einer Westreise zurückkam. Beziehungsweise, ich habe in einer DDR-Zeitschrift, die heißt Kultur im Heim, habe ich ein Bild gesehen von einer Lampe, die mein Großvater hergestellt hat, mit einem Text. Und dazu stand, was meine Großmutter und mein Großvater sonst gemacht haben, nämlich Dekoration von gesellschaftlichen Bedarfsträgern, was Orte sind, Ferienheime, das sind die gesellschaftlichen Bedarfsträger. Und die haben Leuchten in diesen Ferienheimen angebracht, aber haben sich in den späten 80er Jahren haben sie auch Designerleuchten hergestellt. Und diese Designerleuchte, hat mir meine Großmutter erzählt, hatten sie als Vorbild gesehen im Westen. Sie haben eine Westreise machen können in einem Leuchtengeschäft dort und haben den Katalog aus dem Westen mit in die DDR genommen und haben die einfach kopiert bzw. nachgebaut. Und dann habe ich gesehen, dass das eine der bekanntesten Designerleuchten der damaligen Zeit war, nämlich die Tizio-Lampe von Arte Media. Und ich fand das total spannend, weil in diesem Text in der Zeitung stand dann, dass das eigentliche Ziel meines Großvaters Kleinserien mit dieser Lampe waren. Aber diese Zeitschrift war vom Sommer 1989 und kurz nach der Wende hat mein Großvater alle seine Leuchten, die er hergestellt hat, auf den Müll geschmissen. Und ich wollte wissen, was ist aus diesen Leuchten, aus diesen Lampen geworden und vor allen Dingen auch aus diesen riesigen Leuchtdekorationen, die sie in den ganzen Ferienheimen in der DDR angebracht haben, im Erzgebirge, an der Ostsee, in verschiedensten anderen Orten, überall Leuchten aus Glas, die beiden hergestellt haben, geschienen haben, total futuristisch aussehend, in unterschiedlichsten Farben. Ich habe da nur Postkarten manchmal gesehen, wo diese Dekorationsleuchten waren, aber davon hat meine Großmutter mir dann gesagt, ist nichts mehr übrig geblieben und ich wollte wissen, ob das wirklich stimmt und was man vielleicht noch erfahren kann.
Konnten Sie Ihren Großvater selbst auch dazu befragen?
Nein, mein Großvater ist 2019 gestorben.
Und haben Sie irgendeine Begründung dafür bekommen, warum er die ganzen Leuchten auf den Müll geschmissen hat?
Meine Großmutter hat immer zuerst gesagt, wenn wir es gewusst hätten, dass man sich dafür noch interessiert und wenn wir, wie toll das eigentlich aussieht, auch und schau doch mal, wie toll das aussieht. Aber damals haben wir gedacht, das ist nichts mehr wert und darum haben sie es weggeschmissen.
Ich bin gespannt, was Sie uns jetzt vorlesen werden, was für eine Passage.
Ja, das passt eigentlich auch ganz gut vielleicht. Es ist Kapitel 3, Wernigerode, 12 Morgen, Teil 7, 1984. Als mein Großvater kurz vor Weihnachten 2019 stirbt, sind er und meine Großmutter seit über 50 Jahren ein Paar. Sie lernen sich im Oktober 1969 kennen. An einem Wochenende, an dem in Wernigerode die Balkone und Schaufenster mit DDR-Flaggen für den 20. Geburtstag der Republik geschmückt werden, in Berlin der neue Fernsehturm eingeweiht wird und mein Großvater meine Großmutter am Einlass einer Party vorbeischmuggelt, um mit ihr zu tanzen. An diesem Abend wissen die beiden, dass sie zusammenbleiben wollen und merken doch bald, dass sie in vielen Dingen grundverschieden sind. Barbara streitet gern, Rolf flieht lieber. Er ist Einzelkind, sie ist das jüngste von vier Geschwistern. Sie kommt aus einer Kommunistenfamilie, seine besteht aus alten Sozialdemokraten und einem Opa, der ihm zur Jugendweihe in den 1960ern ein Silberbesteck mit Hakenkreuzen schenkt. Ein Familienerbstück. In seiner Familie gibt es viele gelernte Kaufleute, in Barbaras interessiert man sich für Kunst. Allerdings ähnelt sie sich von Anfang an, wenn sie sich von ihren Zukunftsträumen erzählen. Rolf sagt dann, dass er schon als Kind am liebsten Dinge gezeichnet hat, die es noch nicht gibt, und Barbara, dass sie ihr Leben und das von anderen vor allem mit schönen Dingen umgeben will. Anfang der 1980er Jahre beginnen sie gemeinsam, Kunsthandwerk aus Glas herzustellen. Ihre Deckenleuchten, die wie durchgesägte Vasen in Türkis, Dunkelblau und Orange strahlen und damit jeden noch so schnöden, düster holzschimmernden Standardspeisesaal mit Glanz versehen, diese Leuchten werden in der DDR überall dort angebracht, wo das Kollektiv geehrt werden soll. In Kantinen, in Veranstaltungsräumen von volkseigenen Betrieben, in Hochschulmensen, vor allem aber in den Ferienheimen des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes und in den Gästehäusern der SED. Meine Großeltern haben ab den 1980ern die DDR dekoriert. Als meine Großmutter mir das erzählt, schiebt sie schnell hinterher, dass davon aber nicht mehr viel übrig ist. Doch irgendwie glaube ich ihr das nicht. Wo sind all die Leuchten, auf die die Menschen damals ganz heiß waren, denn hin? Und was wurde aus den Großaufträgen? Je öfter ich über die vielen Aufträge und die Orte nachdenke, an denen die Leuchten meiner Großeltern gehangen und gestanden haben, merke ich, wie ich mich gegen den Gedanken sträube, dass davon gar nichts mehr da sein soll. Nur wie sucht man etwas Verschwundenes in einem Land, das es nicht mehr gibt?
Sie haben Objekte jetzt gewählt, mittels derer Sie auf die Suche gehen. Also nicht direkt die Menschen, sondern Objekte. Das hat einen besonderen Zauber. Wie würden Sie den für sich benennen?
Ich finde, das Interessante an Gegenständen ist eigentlich für mich, dass sie einen Zugang bieten können in eine Zeit, die man selbst nicht erlebt hat. Und das ist zusätzlich zu Zeitzeugen ein guter Weg, um überhaupt ins Gespräch zu kommen, aber auch um sich zu vergegenwärtigen, okay, dieser Zeit gab es wirklich. Also natürlich weiß man das irgendwie, aber die machen das Ganze noch viel plastischer und viel greifbarer. Und es ist manchmal, gerade wenn es um die DDR ging, für die ich mich bis vor ein paar Jahren nicht bewusst nicht interessiert habe, aber das einfach kein so ein großes Thema gespielt hat, wo ich mir das heute gar nicht mehr vorstellen kann, weil ich jeden Tag an die DDR denke. Aber damals wirkte das noch fast skurril, sich damit zu beschäftigen, weil warum damit jetzt beschäftigen, das ist doch lange vorbei und keiner redet so richtig darüber, warum also. Aber diese Gegenstände bieten eine Möglichkeit zu sagen, okay, wo kommen die denn her? Was haben die für eine Geschichte? Und darüber ins Gespräch zu kommen und zu merken, okay, diese Zeit ist aber noch in den Menschen.
Ja. Was hat bei Ihnen jetzt so den ersten Grundstein gelegt, sich mit der DDR zu beschäftigen? Denn es gibt ja einerseits gibt es ja Familienerzählungen von früher und andererseits vielleicht auch die Schulbildung. Was würden Sie sagen, hat ein höheres Gewicht?
Ich würde sagen, bei mir war das, was mich als erstes dazu gebracht hat, mich mit der DDR zu beschäftigen, war vor gut 5 Jahren der 100. Geburtstag von meinem Urgroßonkel Willi Sitte, auch ein Mann aus Halle, und dessen 100. Geburtstag stand an. Es war eine Ausstellung hier in Halle geplant, eine total tolle in der Moritzburg, und ich habe davon gehört, also es war im Winter 2020, es war gerade Pandemie. Ich habe davor vor allem für Bühnen geschrieben, als Poetry Slammer, bin sehr viel rumgereist und bin auf Bühnen aufgetreten, und das ist weggefallen, und ich habe dann gemerkt, dass ich mich verstärkt journalistischen Texten widmen will, also Reportagen schreiben möchte und das überhaupt erstmal ausprobieren wollen. Ich habe damals noch nie eine Reportage geschrieben, ich wollte, aber es hat mich interessiert, und dann dachte ich, ach, das ist doch ein gutes Thema.
Thema, was ich halt so faszinierend finde, ist, weil Sie haben da einfach ein Riesending plötzlich in der Hand gehabt. Also mit Willi Sittes Geschichte, ja.
Ja, das war mir damals aber überhaupt nicht bewusst, weil ich wusste, dass ich mit Willi Sitte verwandt bin. Das war aber wirklich nur habe ich vielleicht 2-3 Mal in meinem Leben bis dahin gehört in meiner Familie. Es war nie ein großes Thema. Es war nicht so, wir haben ja diesen berühmten Verwandten, sondern es war so, den gibt es, und der ist auch in unserer Familie. Und ich wusste, meine Mutter hat dort auch Zeichenunterricht gehabt mal, aber das war wirklich am Rand erwähnt. Und dann habe ich das einfach gegoogelt auf Wikipedia, habe gesagt, ach, der wird ja 100, das ist ja ein Jubiläum, das biete ich mal Zeitung an, da werden die Leute sich bestimmt reißen um diesen Text. Dann habe ich aber gemerkt, dass jede Zeitschrift und jede Zeitung schon dieses Thema auf dem Schirm hatte natürlich. Ja, und ich habe aber eine Zeitung gefunden, die das noch nicht gemacht hat, und dann habe ich meine Oma angerufen, weil ich dachte, ja, die kennt ihn ja so ein bisschen, dachte ich. Dann werde ich mir ein paar O-Töne abholen, und habe gesagt, Oma, ich schreibe jetzt was für eine Zeitung, ich weiß nicht, ob du die kennst, das ist das Neue Deutschland. Und da hat sie total angefangen zu lachen und gesagt, ja, okay, gut, dann haben wir einiges noch zu besprechen. Und dann habe ich erfahren, dass sie eine extreme Verbindung zu Willi Sitte hat und dass das Thema eine ganz große Rolle gespielt hat. Und sie hat mir dann ein Gemälde gezeigt, was in ihrem Familienbesitz ist oder was sie noch hatte und was sie als Kind hatte, was ihre Eltern hatten, weil Willi Sittes ältester Bruder ist mein Urgroßvater, und sie ist die Nichte von ihm, ihr Lieblingsonkel war das, hat sie dann ganz viel erzählt und hat ein Gemälde gezeigt, was Willi Sitte in 1940 ihrer Mutter und ihrem Vater zur Hochzeit geschenkt hat. Und so habe ich mich dann eigentlich auf die Spurensuche nach Willi Sitte begeben, und dann ist daraus auch mein vorheriges Buch Nackt in die DDR entstanden. Und während dieser Recherche, da habe ich aber noch gar nicht gedacht, ja, okay, diese Zeit hat nichts mit mir zu tun. Das ist interessant für mich jetzt, weil dieser Mann da ist und weil dieser Gegenstand da ist, dieses Gemälde, ich will wissen, was ist dahinter. Und dann habe ich aber gemerkt, ich wurde immer mehr reingebracht und habe gemerkt, auch in den Gesprächen mit anderen und auch mit Zeitzeugen und mit meiner Familie, wie präsent diese Zeit noch ist und vor allem, wie wenig ich eigentlich weiß, weil ich habe in der Schule über die DDR erfahren.
Ja, wie viel Raum hat denn das denn? Also wenn Sie jetzt sagen, naja, so wirklich mit der DDR habe ich mich irgendwie vor 5 Jahren das erste Mal richtig beschäftigt.
Naja, es war schon ein Unterrichtsthema, und wir haben auch so über das Einparteiensystem gelernt, wir haben über den Mauerbau gelernt, wir haben über den 17. Juni gelernt, aber es wirkte, und auch dann haben wir den Nationalsozialismus und die DDR verglichen, also es war interessant, es war aber ein super distanzierter, kalter Unterricht, habe ich so, zumindest das ist meine Erinnerung. Und vor allen Dingen, was ich so krass fand, ist eigentlich, und das haben mir viele, mit denen ich mich dann unterhalten habe, in meinem Alter erzählt, die Lehrer und Lehrerinnen, die damals unterrichtet haben in der Schule in Blankenburg im Harz, die waren ja auch Lehrer in der DDR oder zumindest SchülerInnen in der DDR, und dass sie selbst, wie das war damals in der Schulbildung, das hat keine Rolle gespielt. Ich kann es vielleicht kann ich mir deuten, dass es vielleicht so eine gewisse Unsicherheit gibt. Wie erzählt man darüber jetzt, ja, wenn man auf der einen Seite im Lehrbuch diesen Diktaturalltag hat, oder beziehungsweise nicht mal einen Alltag, sondern diese Diktaturdarstellung. Ja. Gespräche über Alltag haben nicht stattgefunden.
Es gibt da halt diesen großen Clash, ne? Also von dem auch viele Lehrer in der Studie berichtet haben, dass also einerseits das Thema Diktatur im Vordergrund stand und das schon einen sehr negativen Anstrich hatte. Und andererseits aber die Schüler, die dort im Unterricht sitzen, auch teilweise sagen, hä, aber meine Eltern haben doch was ganz anderes gesagt, die waren doch glücklich. Und das, was Sie jetzt gerade beschreiben, das steht, finde ich, auch so ein bisschen dafür. Man hätte ja im Grunde, Fragezeichen, vielleicht auch Frage an Sie, man hätte ja eigentlich jeden einzelnen Schüler auch nach einer Geschichte fragen können, oder?
Ja, das hat nicht stattgefunden. Ich habe mit einer Schriftstellerin oder beziehungsweise bei Serap Güler im Bundestag als wissenschaftliche Mitarbeiterin arbeitet, Nora Zabel, die jetzt auch ein Buch geschrieben hat, darüber gesprochen. Sie hat auch gesagt, dass damals niemand gesagt hat, fragt mal eure Eltern. Das fand nicht statt und das ist mir erst spät aufgefallen.
Oder,
ja. Wahrscheinlich, also zumindest wirkte diese Zeit ferner als die Geschichte zum Ersten Weltkrieg oder zum Zweiten Weltkrieg. Aha. Weil das, weiß ich nicht, es wirkte für mich zumindest sehr fern. Vielleicht sagen andere auch was ganz anderes, für mich wirkte es total fern. Mhm. Und als ich mich aber dann über Willi Sitte dieser Geschichte genähert habe und gemerkt habe, ich bin jetzt total drin und ich will immer mehr wissen. Ich habe wirklich auch angefangen zu sagen, ich will mehr wissen. Und für mich war dann der beste Zugang eigentlich meine Familie, weil das für mich am nächsten war und mit Hilfe von Gegenständen.
MDR Kultur trifft heute mit dem Journalisten, Roman- bzw. Buchautor und Poetry-Slammer und Moderator, mein Gott, was sie alles machen, Aaron Buchs. 1997 sind Sie in Wernigerode geboren und Sie haben später dann, wir haben es eben schon erwähnt, ein Buch über Ihren Urgroßonkel, den DDR-Maler Willi Sitte, geschrieben, haben also dann in den Annalen Ihrer eigenen Familie geforscht, das jetzt ganz nochmal getan. Da ging es dann um Ihren Großvater. Wie offen war denn Ihre Familie? Waren das entspannte Unterhaltungen?
Also ich würde vor allem sagen, dass das zweite Buch, es geht auch um meinen Großvater, aber auch sehr, sehr viel um meine Großmutter und auch meine Mutter. Mhm. Und meine Familie war, also gerade meine Großmutter war von Anfang an sehr, sehr offen, über die DDR zu sprechen, was mich extrem überrascht hat, weil sie eine ganze Flut von Geschichten auf einmal losgelassen hat, was mich gewundert hat, weil ich dachte, wieso war das vorher gar kein Thema? Also du hast so viel erlebt, wieso hast du nicht davor die ganze Zeit mit mir darüber gesprochen?
Und, gab es eine Antwort?
Ja, sie hat gesagt, du hast ja nie gefragt. Also das war die Antwort. Also, und dann dachte ich, ja, okay, gut, aber das war ja auch seltsam darüber. Also ich kam gar nicht auf die Idee, das zu fragen. Aber seitdem, also dadurch, dass sie auch so offen ist, gerade während der Recherche am Buch, hat es sich so ergeben, dass ich manchmal wirklich auch, weil ich irgendwas wissen muss, ich schreibe auch manchmal spät abends, manchmal aber auch ganz früh morgens, und dann habe ich sie manchmal einfach angerufen und wir haben das dann schon so geschoben, dass wir uns nicht mehr groß fragen, wie geht's und so weiter, sondern direkt zur Sache kommen, dass ich dann frage, wie war das jetzt eigentlich am 8. Parteitag 1971, und dann antwortet sie irgendwas darauf, und für andere muss es wahrscheinlich etwas seltsam klingen, warum ich meine Oma so am Telefon direkt zum Jahr 1971 befrage. Also da war eine ziemliche Offenheit da. Bei meiner Mutter war es am Anfang etwas komplizierter, weil meine Mutter sich gewundert hat, warum ich, also sie fand das sehr spannend, als ich über ihren Großonkel, also meinen Urgroßonkel Willi Sitte, gefragt habe, beziehungsweise mit ihr mich dazu ausgetauscht habe. Aber sobald es um die Frage ging, was eigentlich diese Geschichte mit uns heute zu tun hat, hat sie total abgeblockt und hat gesagt, das ist für sie viel zu konstruiert, das möchte sie auch nicht, und das ist auch etwas, da ist kein Zusammenhang da, und sie möchte nicht dieser Scheißzeit auch noch eine größere Bedeutung geben. Mhm. Also hat sie dann natürlich ein bisschen abgeschwächt, aber es war so eine erste Reaktion, weil meine Mutter sehr froh ist, dass die Diktatur vorbei ist, und hat sich auch sehr dagegen geweigert. Meinem Interesse, da gibt es aber auch Alltag, und da gab es ja auch eine Prägung, die sich noch weiter getragen hat. Und das ist doch vielleicht so ein anderer Blick, aber sie war da sehr und gesagt, nein, ich bin froh, dass das vorbei ist. Und da bin ich auch schon so froh, dass ich fast schon wütend werde, darüber noch weiterzureden. Und es hat sehr lange gebraucht, und dann irgendwann hat sie zu mir gesagt, weil ich immer mehr Fragen, immer die gleichen Fragen gestellt hat, weil ich unbedingt Antworten haben wollte. Zum Beispiel, weil sie hat 1990 Abitur gemacht, während meine Großmutter und mein Großvater sich total umstellen mussten in dieser Wendezeit. Und ich habe immer gefragt, ja, aber wie hast du denn deine Eltern erlebt? Wie war denn das für dich? Und wie hast du das ausgehalten, diese Diskrepanz? Und sie hat gesagt, du bist wie so ein Psychologe, der denkt, er ist Therapeut. Du stellst immer die gleichen Fragen und denkst, da kommt was dabei raus. Und dann hat sie mir ein Buch zur Biografiearbeit geschenkt. Ach. Und hat mit mir zusammen geübt, wie wir andere Fragen stellen.
Wow, okay.
Und das, was mich am meisten dann berührt hat, ist, dass sie, weil sie hat gar nicht so einen Schlussstrich gemacht, sondern sie hat alle Briefe, die sie damals geschrieben hat, und ihre Tagebücher 1989 und 90 aufgehoben und hat sie mir zum Lesen gegeben.
Wow.
Und das war für mich eins der krassesten und wichtigsten Quellen für dieses Buch eigentlich. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass es auch dieser Ablockmechanismus war für sie auch erstmal eine Reaktion, glaube ich. Und es hat einfach Zeit gebraucht, um da auch sich darauf einzulassen, weil sie über diese Zeit noch gar nicht so viel und ausführlich gesprochen hat. Und das war spannend.
Das ist natürlich auch ein riesen Vertrauensbeweis, finde ich unheimlich stark. Und dann bringen sie ein Buch raus über Willi Sitte, was einfach Teil ihrer Familiengeschichte ist. Wie war die Resonanz dann aus der Familie?
Es war eine sehr interessierte Resonanz eigentlich. Vor allen Dingen, weil ich, ja, es war ja nicht so, dass ich dieses Buch einfach fern irgendwo geschrieben habe und dann kam es raus. Meine Eltern und meine Oma und alle anderen haben erst dann darin gelesen. Und ich habe sie ja sehr involviert in diesen Prozess. Also ich habe zu der Zeit sehr viel in Wernigerode gewohnt bei meinen Eltern eigentlich. Ich habe dort im Keller, klingt immer so furchtbar, aber es ist einfach eine Wohnung, die im Keller ist, gearbeitet und habe, weil ich da auch meine Oma auch in Wernigerode wohne und habe sehr viel Zeit mit ihr verbracht und habe immer wieder erzählt von Sachen, die ich rausgefunden habe, von Sachen, von Leuten, die ich getroffen habe in Halle, in Magdeburg, in sonst wo.
Naja, Willi Sitte ist vielleicht auch wirklich nicht das einfachste Thema. Ne? Wird ja auch heute noch als zwiespältige Person so ein bisschen angesehen. Wie sind Sie damit umgegangen oder wie sind Sie mit Ihrer Familie damit umgegangen?
Es war eine spannende Zeit für uns, weil wir ja auch gar nicht so viel wussten. Also weil wir auch, also meine Großmutter wusste ganz viel, weil sie ihn noch sehr viel erlebt hat und sehr viel Zeit auch mit ihm verbracht hat. Meine Mutter kannte ihn, weil sie sich für die Burg Giebichenstein dort vorbereitet hat und wurde dann auch zugelassen, ist dann aber nicht, hat das Studium dort nicht angetreten. Aber sie kannte ihn auch so ein bisschen und diese ganzen, dieses der umstrittene Künstler, Staatskünstler, diese ganzen Vorurteile, die für die Sitte beibehaftet waren, die waren uns ja auch irgendwie geläufig und wir wussten ja auch nicht genau, okay, was ist da jetzt dran? Also was war dieses Leben? Und ich habe dann auch, man konnte mich immer mehr austauschen damit. Das war also für uns alle sehr interessant, einfach auch, diese Person neu kennenzulernen. Für mich überhaupt mal kennenzulernen und für die anderen neu kennenzulernen.
Ja, naja, dann haben Sie ein Familienmitglied neu kennengelernt und über ihn gab es aber auch in der Gesellschaft schon eine Meinung sozusagen oder viele Meinungen als jemanden, der auch im Kulturbetrieb viel entscheiden konnte und mit der Stasi in Verbindung stand. Das stelle ich mir als keine leichte Aufgabe vor. Da könnte ich mir vorstellen, dass man ganz schön nervös ist zwischendurch. Wie ging es Ihnen in der Zeit?
Ja, vor allen Dingen habe ich am Anfang auch so, weil ich hatte ja nicht viel Ahnung von der DDR und ich dachte auch, okay, ich habe an die Mauer gedacht und an die Stasi und dachte auch, natürlich, Willi Sitte wird bestimmt auch mit der Stasi zu tun haben. Und ich habe dann gelesen, durch eine große Recherche übrigens auch, durch Paul Kaiser und Thomas Bauer-Friedrich, die diese Ausstellung mitkuratiert haben mit zwei anderen KunsthistorikerInnen zusammen, dass es tatsächlich Kontakt auch zur Stasi gab, aber eben keine Berichte und dass er als unzuverlässig galt. Mhm. Und vor allen Dingen aber habe ich gesehen, dass es ein extremer Berg an Akten über ihn gab. Und das fand ich so krass. Und diese mich über Stasi-Akten in eine Person, die ich gar nicht kenne, aber eben die irgendwie Teil meiner Familie ist, auch mit einzuarbeiten, gleichzeitig aber auch mit ganz vielen ZeitzeugInnen, die ihn entweder in den Himmel hochlobten oder total aburteilten. Dann gab es Leute, die seine Kunst liebten, dann seine Kunst hassten. Dieser Spruch, lieber vom Leben gezeichnet als von Sitte gemalt, war vielen geläufig und das hat mich total fasziniert und hat mich zu auch tollen Menschen gebracht, wie zum Beispiel Gerhard Wolf, den ich noch kennenlernen durfte, bevor er gestorben ist. Wolf Biermann, den ich ein bisschen überrascht habe bei einem Konzert, der mit mir auch über Willi Sitte gesprochen hat, mit dem er mal befreundet war und dann gebrochen hat. Also es war für mich eine wahnsinnig faszinierende Geschichte und vor allen Dingen auch ein guter Zugang in diese Zeit, die es mir dann ermöglicht hat oder beziehungsweise die mir dann gesagt hat, ich will noch tiefer bohren. Darum ist dann auch mein zweites Buch jetzt erschienen.
Also erstmal Respekt vor dem, was Sie geleistet haben.
Dankeschön.
Glaube, viele machen es auch nicht und das ist auch nachvollziehbar. Und das nächste Buch, Starkstromzeit, war das jetzt unvergleichlich leichter?
Nein, ich würde nicht leichter oder schwerer sagen. Es war für mich eine totale Notwendigkeit, dieses Buch zu schreiben, weil ich mich, seitdem ich mich für die DDR interessiere, einfach da immer mehr entdecken möchte. Und ich habe am Anfang, bevor es sich auf diese Geschichte um die Gegenstände und die Frage, was bleibt aus der DDR und was wird weitergegeben, was wird an die nachfolgenden Generationen weitergegeben, als Metapher sozusagen, habe ich, glaube ich, bestimmt 700 Seiten gehabt, die ich zusammengeschrieben habe, weil ich eigentlich über alles möglich schreiben wollte. Ich wollte über jedes Familienmitglied irgendwie schreiben und das habe ein wirstes Geflecht aus Geschichten zusammengebaut, bis meine Lektorin dann mir gesagt, das ist viel zu wirr, Aaron, aber ich sehe da was und dann hat sie mir eine Lampe zum Geburtstag geschenkt und gesagt, in jeder Geschichte kommt diese Lampe durch und ich habe gemerkt, ja, das ist ja eigentlich das, was ich auch erzählen will. Also dieses Unternehmen meiner Großeltern, die als Selbstständigen in der DDR Leuchten hergestellt haben im staatlichen Auftrag und vor allen Dingen als Dekorationsmaterial. So. Mhm. Und das fand ich eine schöne Metapher für vieles in der DDR, was mir begegnet ist. Sehr, sehr ambivalent. Es gab auf der einen Seite gab es diese Kreativität mit total improvisierten Methoden, haben die beiden aus Abfallglas, aus Stoff, der eigentlich weggeschmissen wurde, in einer Materialknappheit Dekorationsleuchten hergestellt, mit Hilfe von Leuten in einem Betrieb, die das für lau gemacht haben, weil sonst gar nicht das Material da gehabt hätten, als Dekoration für staatliche Projekte, wo das Kollektiv Urlaub machen sollte, sozusagen. Das fand ich faszinierend und ich wollte wissen, okay, was bedeutet das heute?
Das heißt also, von der Zeit, von der Ihnen Erzählungen übrig bleiben, keine eigene leibhaftige Erfahrung, bleibt Ihnen jetzt der Gegenstand zum Anfassen. Das hat vielleicht auch irgendwie was Beruhigendes.
Ja, dadurch, dass diese Lampe meines Großvaters noch in dieser Zeitschriftkultur im Heim existiert, habe ich versucht, mir Gegenstände zu eigen zu machen oder denen nachzugehen und zu gucken, was ich heute noch greifen kann.
Sie waren auch, ich denke, weiß ich nicht, für Recherchen für dieses Buch, Sie waren eine Weile in den USA. Wie steht das in Zusammenhang mit dem Buch?
Ich wurde dort eingeladen von einem College, vom Lafayette College in Easton, Pennsylvania, um an einem Seminar, was vom Deutsch-Institut dort oder beziehungsweise German Department organisiert wurde mit Studierenden, das waren meistens Ingenieure und die haben aber auch Deutsch gehabt und wir haben über East-West, also Ost-West-Geschichten und Popkultur gesprochen. Und da haben die eigentlich die ganze Zeit über Ost- und Westdeutschland gelernt und ich war zwischendurch in den Seminaren manchmal dabei, um mit ihnen kreative Workshops zu machen. Und ich habe das Thema ausgewählt, wie man mit Gegenständen eben deine Zeit sich greifbar machen kann, die man selbst nicht erlebt hat. Und meine Aufgabe oder die der Studierenden war, Gegenstände aus ihrer eigenen Familie zu holen und zu gucken, wie kann mich dieser Zustand in eine Zeit versetzen, die ich nicht erlebt habe. Damals wusste ich aber noch nicht, dass ich das ja selber schreiben möchte. Also ich habe eigentlich damals mit ihnen gesprochen und dann war ich irgendwann so, ja, das ist ja das, was ich die ganze Zeit tun will, mit meiner Familiengeschichte, also noch konkreter als davor. Und ja, so hing es dann zusammen und dann habe ich diese Lampe, die mein Großvater hergestellt hat, habe ich gesehen, dass das eine Designerleuchte war, die 1972 von Richard Zappa designt wurde und eine der beliebtesten Designerleuchten wurde und es gab einen Laden in New York City, die diese Lampe auch verkauft hat und dann habe ich der Verkäuferin dieses Bild in der DDR-Zeitschrift gesagt, mein Opa hat diese Lampe gebaut, beziehungsweise habe gesagt, er hat die nachgebaut und dann, die hat mich gar nicht verstanden, aber sie hat mir 20% Rabatt gegeben.
Ja, und das dann war trotzdem ein stattlicher Preis.
Und ich wollte die unbedingt mit nach Hause nehmen.
Wie teuer war die dann im Endeffekt?
$575.
Stark. Also haben Sie da ein Gefühl für diese Zahl? Macht Sie das irgendwie stolz, dass diese Lampe heute noch so gewertschätzt wird?
Ja, ich fand es vor allen Dingen lustig, weil ich hab wirklich auch gespart, damit ich mir diese Lampe mitnehmen kann. Das war mir nämlich wichtig. Mein Opa hat diese Lampe nachgebaut in der DDR und ich habe sie nicht mehr, weil sie weggeworfen wurde. Darum muss ich sie in New York City nachholen. Das ist so der größte Gegensatz zur DDR eigentlich und das fand ich irgendwie cool. Und ich denke aber auch sehr oft in so romantischen Vorstellungen ich denke da manchmal in sehr Geschichten und sehe mich da irgendwie. Aber ich fand es vor allen Dingen interessant, weil ich einen Text gelesen habe, wo es um den Designer ging, Richard Zappa, der diese Tizio-Lampe designt hat. Da hat der Chef von Artemide, Ernesto Gismondi, geschrieben, dass sie ein großes Problem haben, denn überall auf der Welt wird diese Lampe kopiert und dass sie millionenschwere Klagen haben wegen diesen Plagiaten. Und dann fand ich es lustig, dass mein Opa auch ein Teil dessen war, der diese Lampe kopieren wollte und fast in Kleinserie gegangen wäre, wozu es gar nicht gekommen ist dann. Also wer weiß, was dann passiert wäre.
Alles nochmal nachzuvollziehen im Buch von Aaron Buchs, Starkstromzeit. Aaron Buchs ist heute zu Gast bei MDR Kultur trifft.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Fragebogen.
Aaron Buchs, haben Sie ein Vorbild oder eine Lebensmaxime?
Ich habe ein Vorbild, ein literarisches Vorbild auf jeden Fall, das ist Christa Wolf. Und zwar, weil mir ihre hadernde und immer abwägende Art und das so transparent zu machen beim Schreiben, das gefällt mir sehr. Und jetzt erst jüngstens war ich ja sehr lange mit Dennis Yücel unterwegs und wir sind durch Ostdeutschland gefahren, durch eine Gesprächsreihe und ich habe mir da er hat mir einen Schreibtipp gegeben, der mir nicht mehr aus dem Kopf geht und da geht es darum, dass wenn man eine Reportage beginnt und sagt, wer, keine Ahnung, den und den verstehen will, der muss nach Oberammergau fahren. Und da hat er gesagt, nein, schreib das niemals, denn ich bin Busfahrer vielleicht und kann nicht nach Oberammergau fahren. Deswegen fang das niemals so an. Und fand das irgendwie so eindringlich, weil das für mich für ganz viel steht. Und das ist für mich ein Ratschlag, den ich mir sehr zu Herzen genommen habe.
Welches Bildungserlebnis ist Ihnen in Erinnerung geblieben?
Als meine Deutschlehrerin ein Gedicht von mir, was ich gar nicht schreiben wollte erst, weil sie hat uns dazu gebracht, in die Natur zu gehen und Naturgedichte zu schreiben. Aber ich war damals, ich habe mich angefangen für Lyrik zu interessieren, weil ich den Expressionismus so spannend fand. Und ich wollte nicht über die Natur schreiben, ich wollte über irgendwas ganz Krasses schreiben. Aber dann habe ich mich darauf eingelassen und ein Gedicht über Gras geschrieben. Und sie hat dieses Gedicht an einen Dichter weitergeschickt, der sich dann bei mir gemeldet hat. Und das war für mich ein Anstoß überhaupt. Zu wissen, ja, okay, gut, ich kann es mit dem Schreiben ja mal probieren.
Mhm. Ja, so kann man Bildung auch definieren, ja, die übermenschliche Beziehung. Wann fühlen Sie sich am lebendigsten?
Wenn ich in einem Gespräch merke, dass das Gegenüber gerade Spaß daran hat, einfach zu erzählen. Und dass ich gerade merke, dass ich das ausgelöst habe.
Woran glauben Sie?
Das ist für mich eine ziemlich interessante oder beziehungsweise nicht interessante, aber vielleicht noch ein bisschen komplizierte Beziehung mit etwas, was ich vielleicht als Gott kennengelernt habe, als ein Name, aber gleichzeitig, wo ich denke, okay, gut, aber es gibt diesen Namen, was bedeutet das? Ich spüre aber eine Verbindung. Ich bin atheistisch erzogen worden, habe mich dazu entschieden, getauft zu werden und gleichzeitig hadere ich jetzt sehr damit, warum habe ich das eigentlich gemacht? Das war nach einer Zeit in den USA, dann habe ich gesagt, das ist für mich, wirkt das irgendwie wie so ein Ankerpunkt und gleichzeitig merke ich weiß gar nicht, ob das so passt, diese Religion, Christentum und gleichzeitig spüre ich da so eine Verbindung da und das ist für mich auch etwas, wo ich merke, okay, ich spüre da was und das mag vielleicht so ein bisschen kitschig klingen, aber ich stehe da zu sehr, ich glaube sehr an die Liebe.
Was ist schwerer für Sie, anfangen oder aufhören?
Aufhören.
Heute zu Gast Aaron Buchs, Poetry Slammer, Autor und Moderator. Sie haben 2022 Pen Berlin mitgegründet, mit 25 Jahren. Sie sind dann auf Rundreise gegangen, zusammen mit Dennis Yücel und waren Ideengeber, Mitinitiator und Moderator einer Reihe. 37 Abende namens, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Das klingt echt anstrengend. Was haben Sie da für Erfahrungen gesammelt? Das muss unheimlich spannend gewesen sein.
Es war vor allen Dingen super spannend. Es war total. Erstens habe ich so viel Zeit im Osten am Stück verbracht, wie, weiß ich nicht, seitdem ich 19 war und Sachsen-Anhalt verlassen habe, schon lange nicht mehr. Das war wirklich spannend. Wir sind durch Sachsen, Thüringen und Brandenburg gefahren, haben fast jeden Abend waren in einer anderen Location. Ich war zusammen mit Dennis Yücel dort und meiner Freundin Marie Eisenmann, die damals die Social Media Betreuung gemacht hat. Und wir waren immer zu dritt im Auto unterwegs und haben das geplant und sind dann wieder hingefahren, haben immer zwei neue Gäste auf der Bühne gehabt. Meistens eine Person aus dem Osten, eine Person aus dem Westen, die dann zusammen mit einer dritten Person, der Moderatorin, über Meinungsfreiheit gesprochen haben. Das war spannend. Und der vierte Gast jedes Abends war das Publikum. Und es ging darum, ich hatte dann das Saalmikrofon auch und ich habe vorher mal so ein Fragenspiel gemacht. Das war die Idee von Eva Menasse, die damals noch Sprecherin war vom Pen Berlin. Die hat gesagt, sie war bei so einem Abend, wo es um jüdisches Leben nach dem 7. Oktober ging. Also ein sehr Thema, wenn man da als Gast da ist, es ist mit sehr viel Anspannung vielleicht behaftet sein kann. Und sie meinte, das hat jemand dann so aufgelockert mit so einem Spiel, wo man einfach nur die Hand heben muss, wenn man zustimmt. Also ein Fragenspiel.
Also eine unverfängliche Art und Weise der Beteiligung.
Genau, ne? Und das waren Fragen, die ganz schnell so auf die Leute sozusagen abgefeuert wurden. Und in unserem Fall war zum Beispiel, wer ist Ossi, wer ist Wessi, wer wünscht sich Angela Merkel zurück? Solche Fragen, die auch lustig sein können, aber dann auch ernst wurden, so wie wer fühlt sich in seiner Meinung oft in der Unterzahl zum Beispiel. So Fragen, die dann immer tiefer werden, aber auch dann wieder was Heiteres haben, um einfach dem Publikum gleich zu zeigen, wir wollen mit euch sprechen. Und es ist also keine klassische Podiumsdiskussion, wo man am Ende zwei Leute halten 5 Minuten Co-Referat und dann hat eigentlich keiner mehr Lust.
Ich habe jetzt so am Anfang der Fragestellung habe ich gesagt, das stelle ich mir sehr anstrengend vor. Und ich glaube, dass mein Vorurteil einfach auch ist, dass einem da eventuell auch eine Portion Hass entgegenschlägt. Was ist so da bei Ihnen hängen geblieben?
Es war total neu für mich, überhaupt so einen partizipativen Abend zu gestalten und zu merken, ich hatte am Anfang tatsächlich bei der ersten Auftaktveranstaltung in Chemnitz, wollte jemand über den Ukraine-Krieg sprechen oder den Krieg in der Ukraine sprechen und es war eigentlich, das war ein Thema, was sich an jedem Abend durchgezogen hat. Es war Corona und der Krieg in der Ukraine waren immer Themen, die aufkam und ich war am Anfang noch so drauf, dass ich sage, ja, da müssen wir jetzt nicht drüber sprechen, so, weil ich dachte, ich habe schon gewusst, weil ich sein moderierendes Fragemikrofon war sozusagen und ich hatte schon irgendwie Vorurteile im Kopf und ich wusste schon, worüber diese Person jetzt spricht und das war so eine, ging in so eine skeptische Haltung zu dem, wie die Medien das darstellen und ich hatte so, boah, keinen Bock jetzt und das war eigentlich, ging gar nicht, ne? Also wenn man irgendwie sagt, man will ja miteinander reden und man will auch die Person hören und die muss es haben und das habe ich
dann... Haben Sie sich dann auch überraschen lassen von den Leuten?
Ja, es hat erstmal dieses Einlassen gebraucht und es braucht auch die Erfahrung selbst als Moderator oder als quasi Saalmikrofon, was ich ja war, zu lernen, ich muss das aushalten, was diese Person jetzt gleich sagen wird. Ich kann auch immer darauf reagieren und das sollte das Publikum ja auch.
Es klingt so, als wäre das vielleicht für jeden ein bisschen gut, ein Stück Saalmikrofon zu werden.
Ja, wahrscheinlich schon. Also wir brauchen mehr Saalmikrofone, auf jeden Fall.
Waren da so Momente, wo Sie sagen, oh, ich halte es gerade doch nicht mehr aus?
Ja, immer war es schwierig. Da hat jemand dann sehr meinungsstark gesagt, dass die Grünen die Nazis von heute sind. Das war auch okay. Hätte er das wenigstens gesagt, wenn er gefragt worden wäre, dann wäre, also das nicht, dass es so, dass ich dieser Meinung, ich stehe dieser Meinung komplett konträr gegenüber. Aber das war ein bisschen störend. Aber ansonsten war es nie so, dass ich bei etwas nicht ausgehalten habe, sondern es war immer sehr, sehr spannend und es war auch vor allen Dingen, war das ein Moment beim Publikum auch zu merken, es fühlt sich sehr gehört an und es fühlt sich auch so an, dass sie sehr viel zu sagen haben und vor allen Dingen auch sehr mitreden wollen, Fragen haben, gerade wenn es um das Thema Meinungsfreiheit geht, wo viele sich vielleicht eingeschränkt fühlen, wo viele irgendwie eine Veränderung spüren und darüber sich auszutauschen, das hat vor allen Dingen in sehr kleinen Räumen sehr gut geklappt.
Mhm. Bei den Erfahrungen, die Sie jetzt gesammelt haben, Sie haben Ihre eigene Familiengeschichte, haben Sie ergründet in mehreren Büchern mittlerweile. Sie haben diese Diskussionsabende jetzt erlebt. Was würden Sie sagen, was brauchen wir, damit es besser gelingt, damit wir uns nicht so viel anfeinden, damit vielleicht auch Ost und West irgendwie besser miteinander klarkommen?
Also ich kann vielleicht auch von einem Erlebnis dazu erzählen, was ich vor kurzem hatte. Da war ich auch mit dem Pen Berlin unterwegs und wir waren in Klütz. Das war die Stadt oder das Dorf, wo Michel Friedmann 2026 bei den Hannah-Arendt-Tagen reden sollte, aber ausgeladen wurde. Und Michel Friedmann ist unser Mitglied, hat lange als Concierge gearbeitet oder immer noch als Beratung und großen Verdiensten für diesen Verein. Und er sollte ausgeladen werden und da haben die SprecherInnen, Dennis Yücel und Herr Dorn und das ganze Board des Vereins gesagt, das können wir nicht akzeptieren. Wir stehen im Wort, wir sind für Meinungsfreiheit und vor allen Dingen auch für Redefreiheit und für die Freiheit des Wortes und haben gesagt, wir möchten da was machen und wollten eine Kundgebung machen. Aber es sollte keine UFO-Veranstaltung werden, wo der Verein jetzt herkommt nach Mecklenburg-Vorpommern und dabei jetzt mal erzählt, wie jetzt hier Demokratie funktioniert, sondern ein Gespräch. Und Michel Friedmann hat dort mit dem Leiter des Literaturhauses, diesem Uwe Jonsson-Hauses und einer weiteren Kulturschaffenden gesprochen, zusammen mit Thea Dorn, die das moderiert hat. Und das Publikum war auf dem Marktplatz und das Publikum sollte mitdiskutieren. Und Dennis Yücel und ich haben Mikrofon gemacht, Saalmikrofon. Die Leute dort haben Fragen an die Bühne gestellt, haben Antworten bekommen und vorher hat aber sowohl Thea Dorn als auch Michel Friedmann ganz klar gesagt, was ist, dass sie hierher kommen und gerne reden möchten, aber auch gesagt haben, warum sie das machen und ohne irgendeine Unterwerfung, ohne irgendwie sich da zu verraten oder zu wenig zu sagen, sondern es war komplett gesagt, das möchten wir nicht, so sind die Fakten, aber was habt ihr zu sagen, wir würden da gerne darauf antworten und das war eine total faszinierende Sache, weil die Menschen sind 2 Stunden dort in der Kälte gestanden, haben miteinander gesprochen, es gab natürlich auch aufgeheizte Stimmung, die Leute waren frustriert, weil der Bürgermeister, das war eigentlich der Skandal, ist vorher zurückgetreten, weil er wegen einer Kampagne, die gegen ihn angeblich gefahren war oder weil er das sich dazu genötigt gefühlt hat. Und das hat die Menschen da sehr verärgert. Sie waren auch sehr, sehr skeptisch uns gegenüber, weil sie uns damit in Verbindung gebracht haben vom Verein.
Aber sie setzen sich jetzt dahin und sagen,
genau,
wir sprechen.
Und die Menschen haben sich total darauf eingelassen zu sprechen, über dieses Thema zu sprechen, Fragen, Bedenken zu äußern. Es gab auch Leute, die natürlich nicht einer Meinung waren, auch davon weiterhin frustriert waren, aber es war ein Gespräch möglich, wo auch man gemerkt hat, es gab viele Missverständnisse auch einfach in dieser ganzen Sache. Und das fand ich sowas von beeindruckend und ich glaube, ich habe da ja auch keine Antwort, wie dieses Klima, was sehr viele als kalt und hitzig, aber es passt, glaube ich, ganz gut wahrnehmen, wie man das jetzt lösen kann. Aber ich glaube, dass das Gespräch schon eigentlich ein guter Anfang
einfach
ist.
Einfach machen, offenbar.
Ja.
Ahrenburg, Sie sind auf Lesereise. Wo kann man Sie jetzt die nächsten Mal erleben?
Am 7.10. in der Stadtbibliothek Eberswalde.
Mit dem Buch Starkstromzeit vom Leben in einem Staat, den es nicht mehr gibt, ist bei HarperCollins erschienen. Ich danke ganz herzlich, dass Sie da waren. Es war eine echt faszinierende Stunde. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank.
Das war MDR Kultur trifft in der Redaktion von Angelika Zapf. In der kommenden Woche ist Christian Hein zu Gast. Der ist Direktor des Goethe- und Schiller-Archivs Weimar. 250 Jahre nach Goethes Ankunft in der Stadt gibt es im Jubiläumsjahr seit April bis Ende des Jahres das Faust-Experiment. Da wollen wir wissen, was hat es damit auf sich. Mein Name ist Julia Hämmerling. Vielen Dank fürs Zuhören.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD-Audiothek.